The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 10. Oktober.
Der Geist des Bürgergelds, meine Damen und Herren, ist ein anderer. Es ist der Geist der Ermutigung und der Befähigung. Und auch das leistet einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Und deshalb abschließend: Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar wird einer der größeren Sozialreformen seit 20 Jahren sein.
Diese Worte von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, gesprochen im Bundestag im Oktober 2022, sind der wohl größte sozialdemokratische Irrtum der vergangenen 20 Jahre. Das Bürgergeld hat den sozialen Zusammenhalt eben nicht gestärkt, sondern untergraben. Denn mit der Ausgestaltung dieser Sozialleistung ist der Unterschied zwischen denen, die arbeiten, und denen, die staatliche Leistungen beziehen, marginalisiert worden. Die SPD wollte mit dem Bürgergeld heilen, was Hartz IV mit der Parteiseele angerichtet hatte, wollte die tiefen Risse im Selbstbild als umsorgende Sozialstaatspartei kitten. Was die SPD in ihrer Selbstbezogenheit allerdings übersah: ihre Wähler hatten die Hartz-Reform längst als das anerkannt, was sie waren. Ein Erfolg für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Nun hat die SPD sich selbst korrigiert. Das Bürgergeld ist Geschichte und wird durch eine Grundsicherung ersetzt. Diese Grundsicherung beinhaltet nicht nur die Rückkehr zum Vorrang der Vermittlung in Arbeit, sondern auch eine klar definierte Anforderung an ihre Bezieher. Und die hat SPD-Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas so formuliert:
Für den gesamten Eingliederungsprozess gilt, wer nicht mitmacht, wird es schwer haben.
Und die SPD-Co-Chefin weiter:
Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Konkret bedeutet das: wer einen Termin im Jobcenter versäumt, dem wird, wenn er auch nach zweiter Einladung nicht erscheint, die Leistung um 30% gekürzt. Wird der dritte Termin versäumt, werden die Geldleistungen gestrichen. Und bei Nichterscheinen auch im Folgemonat werden alle Leistungen, also auch die Zahlung der Miet- und Heizkosten, eingestellt. Von Seiten der Grünen, die in der Ampelregierung neben der SPD Treiber des Bürgergelds waren, kommt nun herbe Kritik. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge erklärte: Das ist menschlich hart und kalt. Die SPD könne das Sozial aus ihrem Namen auch streichen, wenn sie das mitmache. Das ist Quatsch. Und zwar gleich doppelter Quatsch. Zum einen ist es nicht unsozial, von denjenigen, die von der Solidargemeinschaft getragen werden, zu verlangen, ihren Verpflichtungen auch nachzukommen. Und zum anderen ist die SPD keine Mitläuferin, die etwas mitmacht, sondern sie gestaltet aktiv. Man könnte es auch die Umsetzung von Erkenntnisgewinn in konkrete politische Maßnahmen nennen. Nämlich der Erkenntnis, dass sich die arbeitende Mitte von der Sozialdemokratie abgewendet hat, weil die Sozialdemokraten mit ihrem Kurs der vergangenen Jahre nicht mehr für die arbeitende Mitte da waren. Wie schon in der Migrations- und Asylpolitik, wo die SPD Zurückweisungen auch von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen zugestimmt hat, hat sie nun in der Sozialstaatsfrage einen Weg eingeschlagen, der dorthin führt, wo ihre Wähler von einst stehen. Oder wie es mein Kollege Nikolaus Blome geschrieben hat: Die Bürgergeldabwicklung ist die Wiedergeburt einer SPD, die nah bei den Leuten ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen spricht über den Gaza-Friedensplan in Nahost. Er sagt, Sicherheit entsteht nicht allein durch Stärke, sondern durch Versöhnung.
Dass nur in der Überwindung von Hass am Ende die Grundlage der Sicherheit auch für Israel liefert.
Außerdem, Sie können heute Pionierjournalismus live in Berlin erleben. In New York schaut Anne Schwedt Delta Airlines in die Bücher. Und dann lernen wir noch die Welt der Billardkugeln neu kennen und gedenken einer Filmlegende der besonderen Art. Israel und Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensabkommens geeinigt. Der Austausch der israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen steht unmittelbar bevor. Israelische Truppen sollen sich schrittweise zurückziehen aus Gaza und humanitäre Hilfe soll endlich ungehindert in den Gazastreifen gelangen. Dieser Durchbruch wird international als Chance gesehen, aber auch mit erheblicher Skepsis. Denn frühere Waffenruhen sind schon oft genug gescheitert. Was diesmal jedoch anders sein könnte, das bespreche ich gleich mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen. Von 2014 bis 2021 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Heute ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Themen Auswärtiges, Verteidigung, Europarat und Menschenrechte. Von Norbert Röttgen wollte ich wissen, welche Herausforderungen auf dem Weg zu einem Ende des Krieges in Gaza liegen, ob es echte Perspektiven für eine dauerhafte Lösung gibt und welche Rolle der amerikanische Präsident in diesem Friedensprozess spielt. Unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Herzlich willkommen, Norbert Röttgen.
Einen guten Tag, Frau Rosenfeld.
Herr Röttgen, bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten haben sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt. Die israelischen Geiseln, 48 Menschen, von denen nach israelischen Angaben noch 20 am Leben sind, sollen freikommen. Im Gegenzug lässt Israel inhaftierte Palästinenser frei und zieht sein Militär auf eine vereinbarte Linie zurück. Herr Röttgen, ist das der Durchbruch auf einem Weg zum Ende des Krieges in Gaza?
Ja, es ist eine große Erleichterung und es ist zunächst einmal für die noch lebenden Geiseln ja das Ende eines Martyriums und es könnte eben auch das Ende des Krieges bedeuten. Politisch betrachtet ist es dann ein Startpunkt, der Start für einen ganz langen Weg, der vor uns allen liegt, vor den Menschen dort in der Region liegt, des Wiederaufbaus, der Sicherheitsorganisation. Es leben im Grunde 2 Millionen Menschen in einer Schuttlandschaft, ohne Verwaltung, ohne Versorgung. Und dieser Weg, dein Prozess, der dann beginnt mit vielen Hindernissen, mit viel Störfeuer, der kann dann beginnen. Und das ist schwere Arbeit, die vor allen liegt.
Wenn die Hamas die Geiseln tatsächlich freilässt, dann gibt sie ja ihr letztes Faustpfand aus der Hand. Gesteht die Hamas damit ihre Niederlage ein?
Ja, das ist genau das, was das bedeutet. Die Hamas hat praktisch nichts mehr. Sie hat keine Führung mehr. Sie ist militärisch dezimiert. Und sie ist auch politisch von den Seiten der arabischen Staaten unter Druck, jetzt abzuschließen und genau das zu tun. Die Hamas hat nach meiner Einschätzung die einzige Option gezogen, die ihr noch geblieben ist. In der Sache ist es aber die vollständige Kapitulation der Hamas. Und das ist auch richtig so, denn sie ist eine Terrororganisation, sie ist es auch geblieben. Sie trägt die Verantwortung für den 7. Oktober und den unvorstellbaren Verbrechen des 7. Oktober. Und darum kann sie kein Teil der Zukunft sein. Und darum ist es gut, wenn sie besiegt und beendet wird.
Auf der anderen Seite, wenn Israel auch tatsächlich beginnt, sich aus Gaza zurückzuziehen, dann ist das doch auch für alle Welt wahrnehmbar, das Ende von Annexions- und Vertreibungsambitionen, wie sie Benjamin Netanyahu ja zwischendurch gehegt hat.
Ja, das wäre ein eklatanter Bruch dieses Friedensplans von Donald Trump, der das Gegenteil vorsieht. Ein Recht zu bleiben, ein Recht zurückzukehren, das ist Teil dieses Planes. Und für Israel steht eine Wegscheide oder eine grundlegende Entscheidung eben an, jetzt für die Zukunft. Ich habe das gestern in meiner Rede im Bundestag auch so formuliert. Setzt Israel als Lehre des 7. Oktober und auch der militärischen Erfolge in der Zeit danach allein auf militärische Überlegenheit für seine Sicherheit? Oder erkennt Israel, dass militärische Überlegenheit Israel als kleinem Land umzingelt von einer nicht freundlich natürlichen Umgebung, nicht auf militärische Mittel allein setzen kann, sondern dass nur in der Überwindung von Hass am Ende die Grundlage der Sicherheit auch für Israel liefert. Das ist eine in der israelischen Gesellschaft kontroverse Frage. Das wird auch noch Kontroversen bedeuten. Vielleicht eine neue Regierung, einen neuen Wahlkampf und alles Mögliche. Also Israel steht vor einer grundlegenden Weichenstellung.
Welche Rolle werden dabei die Rechtsextremisten, die Teil der Netanjahu-Regierung sind, spielen? Was glauben Sie?
Sie setzen auf militärischen Sieg, auf Vertreibung der Palästinenser, allein auf militärische Stärke, nicht auf Ausgleich und Kooperation. Das ist mit dem Friedensplan von Trump unvereinbar. Aus meiner Sicht auch mit der wahren Sicherheit Israels unvereinbar. Davon werden sie nicht abgeben, nach meiner Einschätzung. Und darum muss Netanjahu wiederum die Entscheidung treffen, in dieser Koalition zu bleiben, die ihm dann die Macht sichert bis zum nächsten Wahltag. Oder er kommt zu dem Ergebnis, dass mit dem Erreichten und mit dem Möglichen, das vor ihm liegt, auch ein Ende dieser Koalition und Neuwahlen für ihn die bessere Option wären. Auch das ist jetzt absolut im Potenzial der allernächsten Zeit.
Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass mit dem jetzigen Deal der ersten Phase, auf die man sich geeinigt hat, ein Prozess begonnen hat, der langwierig wird und wo es auch immer wieder Störfeuer geben kann oder sogar den Abbruch dieses Prozesses. Und die Herausforderungen, die liegen ja jetzt in den nächsten Stufen. Die Hamas soll entwaffnet werden und die Hamas soll keine Rolle in einer Übergangsregierung und auch nicht in der weiteren Zukunft von Gaza spielen. Wird die Hamas sich darauf einlassen?
Die Hamas hat nicht mehr viele Chancen. Sie hat keine außenpolitische Unterstützung im gesamten arabischen Raum mehr. Vor allen Dingen Katar, die der Führung bislang ja Heim und Schutz gegeben haben, ist auf Seiten dieses Friedensplans, auf der anderen Seite die Türkei als ganz wichtiges Land in der Region. Also da gibt es keine Unterstützung mehr. Ich glaube, die Hamas ist auch unter den Palästinensern natürlich nicht populär. Aber es liegt jetzt auch an den Palästinensern, das Gleiche so klar zu sagen, wie der Hamas außenpolitisch gesagt wird. Wir wollen nicht, ihr dürft keine und werdet nicht Teil unserer Zukunft sein. Die Hamas darf jetzt nicht schon wieder die Zukunft der Palästinenser zerstören. Und das ist auch eine Verantwortung, die in dieser Dimension den Palästinensern auch nicht abgenommen werden kann. Es darf diese palästinensische Unterstützung für die Hamas nicht mehr geben.
Zum Ende unseres Gesprächs würde ich mit Ihnen gerne noch einen Blick auf die Rolle Donald Trumps werfen. Dieser Deal, das ist sein Verdienst, oder?
Ja, es ist in der Macht des amerikanischen Präsidenten und allein in seiner solche Entwicklungen zu steuern. Und er hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und das jetzt bewirkt, was jetzt die Lage zu sein scheint. Eine Freilassung der Geiseln, ein Ende des Krieges. Das ist das Ergebnis seines Planes und seines Tuns.
Was glauben Sie, was ihn dazu bewegt hat, am Ende Druck auf Netanjahu auszuüben, einem solchen Friedensplan zuzustimmen?
Ich glaube schon, dass er sieht, dass er als amerikanischer Präsident der einzige Mensch auf der Welt ist, der und Amerika das einzige Land ist, das diesen Prozess steuern kann. Das hat er gesehen. Israel hat eine überragende Bedeutung in der amerikanischen Innenpolitik. Und diese beiden Punkte kommen schon zusammen, dass man dem gar nicht entfliehen kann, selbst wenn man wollte. Und drittens ist er ein Präsident, der Friedensschlüsse herbeiführen möchte. Das ist in seiner Agenda, in seinem Selbstverständnis ein zentraler Punkt. Und natürlich, gut, er macht ja selber keinen Hehl daraus, dass er der Auffassung ist, dass er erstens den Friedensnobelpreis schon lange verdient hätte. Und ich glaube, es ist auch ein persönliches Ziel von ihm, ihn zu bekommen. Und er tut alles, was er dazu tun kann, die Grundlage dafür zu legen.
Thema Frieden jenseits des Friedensnobelpreises für Trump. Ein dauerhafter Frieden in Nahost. Ist der möglich?
Frieden ist ja viel mehr als ein Ende der Gewalt oder eine politische Ordnung der Koexistenz. Frieden heißt, ist die Überwindung von Hass. Und die Vorstellung der Möglichkeit, miteinander zu leben, nebeneinander aller mindestens, das ist möglich, weil es menschlich möglich ist. Es gibt auch dafür Beispiele, historische Beispiele. Aber es ist eine Frage von Generationen. Aber man muss anfangen, damit auch dann die Generation des Ausgleichs und der Versöhnung eines Tages auch mal das erleben kann. Wer nicht anfängt, wird es nie erreichen.
Herr Röttgen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Danke Ihnen sehr, ganz herzlich.
Übrigens, auch heute wird es politisch und zwar live auf der Pioneer 2, unserem Medienschiff in Berlin auf der Spree. Meine Kollegin Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik und ich, wir begrüßen den Bundesinnenminister live an Bord, Alexander Dobrindt von der CSU. Und Sie, denn das Gespräch findet vor Publikum statt. Themen gibt es genügend. Zurückweisungen an der Grenze, Drohnen am Himmel über Deutschland, eine schwarz-rote Koalition mit Startproblemen. Alle Infos und Tickets für das Event heute finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Delta Airlines neue Zahlen vorgelegt. Eine der größten Fluggesellschaften der USA. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat in die Bücher von Delta geschaut. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Die Zahlen von Delta konnten sich echt sehen lassen. Der Gewinn ist im Jahresvergleich um rund 11% gestiegen. Das operative Ergebnis sogar um 15%. Besonders auffällig ist, dass auch die Umsätze deutlich zugelegt haben mit einem Plus von etwas über 4% gegenüber dem Vorjahr, angetrieben vor allem durch die starke Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen und Geschäftsreisen. Delta profitierte davon, dass sich die Ticketpreise stabil gehalten haben und die Auslastung, besonders im Luxussegment, weiterhin hoch ist. Auch die Prognose für das Jahresende fällt optimistischer aus. Der Konzern rechnet mit weiteren Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn. Die Marge soll auch stabil zweistellig bleiben. Nach den Herausforderungen durch Handelskonflikte und schwächelnde Konsumlaune zu Jahresbeginn kommt Delta nun wieder spürbar auf Kurs. Die Börse hat auch entsprechend reagiert. Die Aktie konnte um 4,3% zulegen, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar die Billardkugel überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Die Kugel der frühen Billardspiele wurde nämlich traditionell aus Elfenbein gefertigt. Klingt edel, brachte aber eine Reihe von Nachteilen mit sich. Problem Nummer 1. Die Kugeln nutzten sich schnell ab. Immer wieder mussten sie nachgeschliffen werden, damit sie ihre runde Form beibehielten. Jedes Mal, wenn man sie abschliff, wurden sie ein Stückchen kleiner und das Spiel ein bisschen unberechenbarer. Problem Nummer 2. Elfenbein ist ein Naturprodukt und alles andere als gleichmäßig. Blöd für den Spieler, egal wie präzise der Kö zum Stoß angesetzt wurde, sicher war nie, wohin die Kugel rollte. Und Problem Nummer 3. Der Preis und die Frage nach dem Tierschutz natürlich. Die Hersteller von Billardkugeln sahen sich also gezwungen, das Spiel und die Kugel zu optimieren. Michael Fallon, besser bekannt als der Vater des amerikanischen Billards, lobte 1863 in New York eine Prämie von 10.000 Dollar aus. Der Deal? Eine Lösung für das Elfenbeinproblem. Ein ehrgeiziger Erfinder nahm die Herausforderung an. John Wesley Hyatt experimentierte und mischte, um einen Ersatz für das teure Elfenbein zu finden. Und Hyatts Experimente waren erfolgreich. 2 Jahre später, am 10. Oktober 1865, wurde es amtlich. Hyatt erhielt sein Patent für die neue Kugel ganz ohne Elfenbein. Genau heute, vor 160 Jahren. Das Preisgeld allerdings bekam Hyatt nicht. Denn obwohl die Kugel jetzt ganz ohne Elfenbein funktionierte, für den Billardtisch war das Material nicht robust genug. Die Kugel zerbrach. Aber Hyatt experimentierte weiter, bis er eine Zellulose-Kreation erfand, mit der die Billardkugel erstmals industriell hergestellt werden konnte. Ein Segen für den Sport und vor allem für die Elefanten und Nashörner dieser Welt.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Zu unterscheiden, was Fiktion und was Realität ist. Zumindest, wenn man dem Jahrhundertgeschichtenerzähler Orson Welles zuhörte. Welles Lebenselixier war das Begeistern eines Publikums. Als Kind trat er mit einem Zauberkasten auf und unterhielt die Nachbarschaft. Als junger Mann inszenierte er Theaterklassiker von Shakespeare neuartig und schickte die Darsteller sogar in Mussolini-Militärmontur auf die Bühne. Bald nahm der erste Skandal seiner Karriere seinen Lauf. Das legendäre Radiohörspiel Krieg der Welten, das eben nicht als Hörspiel daherkam, sondern als Live-Übertragung. Die Hörer erkannten es nicht als Fiktion und glaubten an die Invasion der Außerirdischen. Live reportiert im Radio.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin, so paint for you a word picture of the strange scene before my eyes.
Die Fake News sorgten für Aufregung an der Ostküste und machten Wells berühmt. Da war er 23 Jahre alt. 4 Jahre später lieferte er einen Film ab, der laut New York Times das Zeug hatte, zum sensationellsten in der Geschichte Hollywoods zu werden. Citizen Kane. Orson Welles erzählt die Geschichte vom triumphalen Aufstieg und dem bitteren Fall eines korrumpierten Medienmoguls. Der Film gilt als Meilenstein, was Kameraführung und Erzählstruktur angeht. Welles selbst erklärte der BBC, dass Hollywood ihm alle künstlerischen Freiheiten und Befugnisse gegeben habe bei dieser Produktion.
In my case, I didn't want money. I wanted authority. So I asked the impossible, hoping to be left alone. And at the end of a year's negotiations, I got it.
Manche Szenen habe er 100 Mal abgefilmt, so erzählt er. Er habe ohne jede Ahnung vom Filmemachen dieses Epos gedreht. Darum sei es so innovativ. Stimmte das alles, was der Storyteller Welles da erzählte? Fakt ist, heute vor 40 Jahren starb der große Unterhalter. Mit 70 Jahren nach einem aufregenden Leben. Das Herz. Der Draufgänger Welles hatte nie gesund gelebt. Zigarren und Drinks mit seinem Kumpel Ernest Hemingway, gutes Essen mit Marlene Dietrich und anderen Stars. Welles selbst soll gesagt haben, Erfolg steigt den Menschen vielfach zu Kopf. Aber am schlimmsten wirkt er sich auf die Bauchpartie aus. Und leider gehört nicht jeder Bauch einer Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe.
Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, von der ganz Marokko spricht?
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Sogar mir blieb bei ihr das Herz fast.